Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmar.
Guten Tag, und zu Gast ist die Theaterproduzentin und künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg und von dort auch zugeschaltet, Amelie Deufelhardt. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Frau Deufelhardt, wir sortieren wie immer gemeinsam die Themen der Woche. Was beschäftigt Sie persönlich im Moment am meisten?
Eigentlich freue ich mich auf den Urlaub am meisten, wenn ich jetzt mal privat reden darf. Und insgesamt gibt es ja ganz schön viele große Themen. Ich glaube schon, dass der Ukraine-Krieg da ganz vorrangig ist, auch mit den ganzen Sorgen und konkreten Konsequenzen für unser Land, aber auch für die Menschen in der Ukraine.
Mhm. Aber auch wenn Sie Urlaub sagen, ist das Private im Prinzip politisch, weil das wird auch eine Rolle spielen in unserer Sendung. Wir gucken auf die Situation an deutschen Flughäfen im Moment und wenn man auf die Bahn ausweicht, auch nicht viel besser. Eines der Themen, wir sprechen aber auch über die Expertenkommission zu Corona, die gestern die Maßnahmen bewertet hat und in dem Zusammenhang auch darüber, was das mit der Kultur macht und damit zu tun hat. Und wenn Sie Ukraine ansprechen, da liegt ein neuer offener Brief auf dem Tisch. Auch darum geht's in dieser Sendung. Ja, auch wenn der Alltag trotz Corona wieder weitestgehend hergestellt ist für den Kulturbetrieb und vor allem für freischaffende KünstlerInnen, bleibt es schwierig, weil die Zuschauer einfach nicht so ganz zahlreich zurückkommen wollen. Hört man fast überall, ob von Theatern, Veranstaltern oder MusikerInnen. Man macht auch selbst die Erfahrung, ich zumindest, dass man eigentlich überall relativ unkompliziert noch schnell Karten kriegt. Die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Amelie Deufelhardt, ist bei mir. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich würde sagen, grundsätzlich geht es aufwärts. Es wird eigentlich immer besser. Wir haben uns ja bewegt in dem letzten Jahr, seit wir wieder durchgehend geöffnet sind, von ursprünglich ein Viertel der Plätze nur besetzen zu der Hälfte der Plätze besetzen. Und viele Institutionen haben sich mit der Hälfte, die wir nur durften, dann gewähnt, dass immer ausverkauft ist. Und dann durften wir plötzlich wieder alle Plätze besetzen. Und dann haben wir festgestellt, ganz voll wird es aktuell nicht. Aber es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Veranstaltungen, die sind genauso gut, vielleicht sogar besser besucht wie vor der Pandemie. Ich würde mal sagen, das sind die Lieblinge, die Dinge, nach denen man sich die ganze Zeit gesehnt hat in den düsteren Zeiten des überwiegend Zuhausebleibens und der Unmöglichkeit, nach draußen zu gehen. Das sind die persönlichen Stars, das sind aber so auch Community-Events wie für die Queer-Szene oder für die Black-Szene. Da läuft es total gut. Wir haben Veranstaltungen, die laufen besser als vor der Pandemie. Und Dinge, die häufig wiederkommen, Bands, die sehr regelmäßig in der Stadt sind oder auch sehr experimentelle Sachen, wovon wir ja auch einiges machen. Wir sind ja dafür Spezialisten. Das hat es ein bisschen schwerer. Fast als wären die Leute nicht mehr so wagemutig wie vor der Pandemie. Als würden sie sich so ein bisschen lieber auf das Altbekannte zurückziehen.
Ich habe es gehört, das hört man tatsächlich auch in Gesprächen. Viele halten sich zurück und die gehen eben, die kriegen überall Karten. Es ist relativ einfach. Es passt dazu, dass gestern die Meldung kam von dem Hamburger Musiker und Autor Rocco Schamoni, der in dem Zusammenhang mit einem Artensterben in der Kultur, von einem Artensterben in der Kultur gesprochen hat und Ähnliches angesprochen hat, was Sie jetzt eigentlich schon sagen. Das Experimentelle, die Vielfalt, das Exzentrische, auch so ein bisschen Verrückte, dass das möglicherweise verloren geht, wenn das jetzt nicht schnell besser wird, weil die KünstlerInnen sich einfach auf Dauer nicht leisten können. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich finde es ein bisschen früh für so eine Analyse, weil ich meine, die Pandemie ist ja nicht vorbei. Da muss man sich ja auch bewusst drüber sein.
Das ist aber auch das Problem.
Genau, die Pandemie hält an und Lauterbach hat uns gerade schon wieder, und wir sehen ja selber, dass die Zahlen schon wieder steigen. Der Herbst wird schwierig, kommt jetzt, vielleicht wird wieder irgendwas geschlossen, vielleicht müssen wir wieder die ganzen Einlassregeln einführen. Wir wissen es noch nicht und wir sehen es ja auch, wenn wir in Restaurants gehen. Die Menschen wollen lieber draußen sitzen, als in geschlossene Räume zu gehen, und trotzdem. Sie kommen zurück. Ich finde es zu früh. Wir haben im August ja großes internationales Sommerfestival. Da läuft der Kartenverkauf sehr, sehr gut. Wir haben auf Kampnagel ein sehr gemischtes Publikum, auch ein junges Publikum, auch ein älteres, aber auch ein junges. Und die jungen Leute buchen ja immer spät. Also insofern im Moment, also ich bin optimistisch, dass es aufwärts geht. Und im Herbst feiern wir 40 Jahre Kampnagel, da werden die Menschen auch strömen.
Jetzt sind KünstlerInnen vor allem, ich bewege mich viel so im Tanzbereich, ja sehr positive Menschen, auch im Theaterbereich. Wie nehmen Sie die Stimmung so wahr? Kämpfen die sich irgendwie durch und sagen, wir schaffen das? Oder sind viele dann eben doch auch schon ausgewichen und sagen, ich muss einfach überleben, ich muss noch was anderes machen?
Also in Deutschland gab es für einen großen Teil der freischaffenden Künstlerinnen-Szene gab es ja tatsächlich sehr gute, sehr solide Unterstützungsprogramme. Gerade auch für die Künstlerinnen der darstellenden Künste, mit denen wir hier am meisten arbeiten. Die Frage ist eigentlich, was passiert, wenn jetzt wirklich Ende des Jahres diese ganzen Programme auslaufen? Und Ende des Jahres 2022, da bin ich mir sicher, ist noch keine Normalität eingekehrt. Aber wir werden ja auch andere, wir haben ja auch weiter, kann ja auch eine Wirtschaftskrise kommen, dann wird es ohnehin auch nicht mehr so viel Geld geben. Das heißt, es ist ein bisschen eine prekäre Situation. Es könnte sein, dass bestimmte Institutionen zum Beispiel das nicht überleben werden. Das ist ja immer so in Krisen. Und es kann natürlich auch sein, dass einzelne Künstlergruppen anfangen müssen, auch noch andere Dinge zu machen. Das ist aber ohnehin Normalität für viele Künstlerinnen, dass sie nicht nur von ihrer Kunst leben, sondern auch zusätzlich noch Workshops machen, unterrichten. Also viele der Künstlerinnen schaffen es schon in dem engeren Bereich dessen, was sie tun, dann doch ihr Geld zu verdienen. Aber dass freischaffende Künstlerinnen ein doch sehr prekäres Leben haben, das war schon vor der Krise so und das wird jetzt nur deutlicher und das finde ich auch sehr gut, weil das impliziert auch politische Forderungen.
Sie haben jetzt mehrfach schon den Herbst angesprochen, da haben wir uns ja eigentlich für den gestrigen Tag alle so ein bisschen so eine Richtungsanweisung erhofft, gestern das Ergebnis, Sie lachen jetzt schon, ja, der Bewertung der Corona-Maßnahmen durch den Sachverständigenrat mit dem immerhin, Frau Deufelhardt, klaren Ergebnis. Masken sind gut, gab schon ein paar Studien, die das vorher auch gesagt haben, aber nun gut, vulnerable Gruppen schützen, haben wir auch schon öfter drüber nachgedacht. Ansonsten vieles unklar. Ich entnehme Ihrem Lachen, dass auch Sie mit mehr klaren Ansagen gerechnet haben.
Also ich finde, dass Masken gut sind, das ist ja eine Debatte, die gab es eigentlich nie von ernsthaft denkenden Menschen, weil es muss ja Gründe geben, dass in Krankenhäusern bei OPs immer schon Masken getragen werden. Das heißt ja auch Masken, wenn sie richtig aufgesetzt sind. Ich erinnere mich noch, wie es losging mit Corona und unser Sicherheitsbeauftragter, das hat jedes Theater auf Kampnagel, so eine quasi Schulungserklärung gemacht hat, wie man Masken trägt, haben alle ein bisschen belächelt und im Nachhinein sieht man, das war sehr gut, dass er das gemacht hat, weil darum geht es eben auch, dass die Maske richtig sitzt. Das wird ja auch selbst in Zügen ständig so angesagt. Aber ansonsten muss man sagen, hält sich diese Evaluation ganz schön zurück. Also Zugangsbeschränkungen, sagen sie, helfen auch. G2-G3-Regelungen, die wir hatten. Der Impfschutz, das ist natürlich so eine Geschichte. Ja, wir sehen ja alle um uns rum Menschen, die dreimal geimpft sind. Also ich zumindest kenne viele, inklusive mir selbst, die dreimal geimpft sind und dann doch Corona bekommen haben. Das heißt, der Impfschutz lässt relativ schnell nach, also schon nach wenigen Monaten. Ich habe dazu keine Studie gemacht, aber ich kenne halt viele Menschen und man sieht es halt die ganze Zeit, dass Menschen, die dreifach geimpft sind, doch wieder erkranken. Und jetzt kenne ich inzwischen auch schon viele, die trotzdem zum zweiten Mal erkranken. Trotzdem müssen wir uns natürlich impfen lassen. Nur eine Impfung, die halt nicht 100% sicher ist, spielt natürlich ein bisschen den Impfgegnern in die Hand. Und da kann man nur immer wieder sagen, aber die Krankheitsverläufe sind trotzdem geringer. Es macht super, super Sinn, sich impfen zu lassen. Und Schulschließungen, das finde ich, ist auch so ein Teil in der Studie, dass das unklar ist, ob sie was bringen. Aber klar ist auf jeden Fall, dass Schulschließungen für die Kinder aus sozialen Gründen total schlecht sind, auch aus Lerngründen, gerade für die Kinder aus benachteiligten Familien. Und deshalb finde ich, sollten wir da wirklich den Franzosen folgen. Schulschließungen wirklich nur noch, wenn es absolut notwendig ist und als allerletzte Maßnahme.
Ich höre, Sie hätten sich auch mehr klare Handlungsempfehlungen gewünscht für den Herbst. Impfen bleibt irgendwie das Thema. Auch da ist die Frage, jetzt oder erst im Herbst. Die Ärzte sagen, jetzt macht es Sinn für die normalen Gruppen, für die vulnerablen Gruppen, was rede ich, für die anderen aber eigentlich auch schon. Ansonsten könnte man auch noch warten. Also ich glaube, für ganz Konkretes muss man tatsächlich noch warten. Die Theaterproduzentin Amelie Deufelhardt im Deutschlandfunk Kultur. Schon wieder öffentliche Post diese Woche für die Politik. Diesmal nicht direkt nur an die deutsche Bundesregierung, sondern insgesamt an westliche Politiker. Erneut ein offener Brief, den insgesamt 28 prominente Persönlichkeiten unterschrieben haben, darunter Schriftstellerin Julie C. zum Beispiel, der Philosoph Richard David Precht oder auch der Schauspieler und Schriftsteller Edgar Selge. Der Appell, Waffenstillstand jetzt und die Aufforderung, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Die Hamburger Theaterintendantin Amelie Deuffel hat es bei mir. Der dritte öffentliche Brief mittlerweile innerhalb von ein paar Wochen. Brauchen wir den?
Also sicherlich ist es gut, immer mal wieder auch einzuwerfen in die Debatte, Verhandlungen um den Waffenstillstand zu machen. Ich meine, man hofft ja, dass die Politik das bereits macht, aber der Krieg hat jetzt natürlich so eine Tendenz, in die Unendlichkeit weiterzugehen. Und natürlich sollte man verhandeln, nur in dem Brief werden auch schon alle Verhandlungsanweisungen, jedenfalls viele, mitgegeben. Und unter anderem eben auch, dass die Waffenlieferung, das war ja auch in den anderen Briefen, dass man die besser im Rahmen der Verhandlungen dann aufheben sollte. Also der Brief ist ein bisschen gemäßigter unter dem Aspekt als die anderen. Ja, ich selbst befinde mich in Kriegszuständen immer in einem persönlichen großen Dilemma, wahrscheinlich wie die meisten von uns. Im Grunde ist bei Krieg immer die Sache, wie man es macht, macht man es falsch. Und die Ukraine einfach nicht zu unterstützen, ist schwer denkbar. Das ist fast ein Nachbarstaat von uns. Und sie zu unterstützen, was gemacht wird mit vielen Waffen, eskaliert natürlich gleichzeitig auch die Situation, aber hat auch ein Potenzial, eine bessere Grundlage für Verhandlungen zu haben. Natürlich bin ich für Verhandlungen, das ist klar. Mhm. Natürlich bin ich für Waffenstillstand. Niemand ist dagegen. Die Frage ist ja, wie kann man da hinkommen? Und es wäre sicher gut, wenn die Politik sich mal dran macht, Friedensverhandlungen zu machen. Aber ich gehe davon aus, dass sie das ohnehin machen, nur nicht so viel darüber erzählen.
Eben, ich habe es die Woche schon gesagt. Also wo ich so dran hängen geblieben bin, den Krieg durch Verhandlungen beenden, mein erster Gedanke, als ob da noch niemand auf die Idee gekommen ist.
Genau.
Es wurde ja auch verhandelt. Am Anfang natürlich zwischen den Parteien. Und natürlich kann man in Frage stellen, ob international alle diplomatischen Stellschrauben schon gedreht worden sind, vor allem mit Blick auf China. Aber Fakt ist eben auch, dass die Ukraine gerade sagt, wir wollen den Krieg oder können ihn im Moment nicht mit Friedensverhandlungen beenden, weil die territoriale Integrität des Landes eben nicht gewährleistet wird von den Russen. Da hat der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel gestern zu mir gesagt oder vorgestern, da muss der Westen der Ukraine den Frieden quasi diktieren. Das finde ich schwierig.
Eben, genau. Das geht mir auch so. Und wir arbeiten ja auch viel mit ukrainischen Künstlerinnen aktuell. Und es ist ja schon so natürlich, dass auch die Sprache aus der Ukraine, die Ukraine möchte den Krieg. Aber die Frage ist natürlich, wo wird der hinführen? Und ich finde aber auch, dass wir der Ukraine nicht diktieren können, wie der Frieden aussehen soll. Und das ist ja auch klar, Friedensverhandlungen müssen ja mit beiden Parteien geführt werden. Und die Interessen beider Parteien müssen in die Waagschale geworfen werden. Und klassisch gibt es ja dann bei Friedensverhandlungen unterschiedliche Szenarien. Es kann einen Kompromiss geben, aber es kann auch eine feindliche Übernahme geben. Und das ist nicht klar, aber klar, Verhandlungen brauchen wir auf jeden Fall. Wir gehen alle davon aus, dass auch verhandelt wird, aber quasi eine komplette Aufgabe der Ukraine finde ich auch schwierig.
Mhm. Trotzdem sind solche Briefe, das haben Sie am Anfang eigentlich auch schon so angestoßen, ja immer so ein bisschen auch Anlass, Debatten wieder in Gang zu bringen. Wie wichtig sind oder ist die Einmischung von KünstlerInnen und Intellektuellen in politische Konflikte generell? Was sagen Sie?
Ich finde es wichtig. Ich habe ja immer mal wieder, zitiere ich mich selbst mit dem Spruch, man sollte die Politik nicht ausschließlich den Politikerinnen überlassen. Und ich denke, dass Künstlerinnen und Intellektuelle gute, aufmerksame Beobachterinnen auch der politischen Landschaft sind, mit anderen Perspektiven, auch mit einer großen Freiheit zu reden, weil sie nicht so eingebunden sind wie viele andere Menschen, die über Politik reden. Also Politiker sind halt in ihre Parteipolitik eingebunden. Journalistinnen sind in die, so ein bisschen in die Politik ihrer Zeitungen und Medien eingebunden, wenn die auch eine sehr große Freiheit haben darin. Und Künstlerinnen haben halt auch eine sehr große Freiheit und Intellektuelle. Und ich finde es gut, wenn sich die Intellektuellen einmischen und Debatten auch auslösen und Debatten produzieren, auch führen, auch mit der Politik führen.
Mhm. Auf der anderen Seite kann man jetzt gerade in diesem Fall auch verstehen, wenn die Politik vielleicht sagt an mancher Stelle, was wollen mir Schriftsteller und Philosophen erklären, wie wir einen Krieg beenden? Deswegen denke ich, wenn einmischen, dann müssen eben auch die Argumente gut begründet sein. Und das fehlt in diesem Brief ja, finde ich, so ein bisschen. Es werden wenig alternative Lösungen aufgezeigt, wie es wirklich funktionieren könnte.
Absolut, und es fehlen auch mit Sicherheit. Also es ist ja gut zu sagen, wir wollen den Krieg beenden. Natürlich, Waffenstillstandsverhandlungen, bitte verhandelt klarer auch in Richtung Waffenstillstand. Das ist erstmal eine gute Sache, aber ich sehe es auch so, die ganzen Hintergrundinformationen sind natürlich nicht da bei den Künstlerinnen und Intellektuellen, aber das Anliegen ist richtig und das fordert ja auch jetzt die Politik erstmal heraus, sich im besten Fall dazu auch zu positionieren. Wir kriegen ja sehr wenig Informationen aus den Verhandlungen, das kann man glaube ich so sagen. Also es wird nicht, es ist nicht ganz klar, was verhandelt wird bei den Staatsbesuchen und der Krieg hat gleichzeitig riesige Auswirkungen auch auf Europa, das sehen wir jetzt immer mehr. Aber ich stimme Ihnen auch zu, es ist ein bisschen, also das Thema so ganz groß politisch zu machen, auch schon mit Handlungsanweisungen, das ist auch, was mich so ein bisschen an dem Brief stört. Und die Aufforderung an und für sich, die finde ich gut.
Sagt Amelie Däufelhardt im Deutschlandfunk Kultur. Das Eckpunktepapier für das lang ersehnte Selbstbestimmungsgesetz ist da. Und ja, es ist gut, es ist sogar so gut, dass es alles übertrifft, was vorhergehende Regierungen zusammengezimmert haben, auch wenn noch viel zu tun bleibt. Eine journalistische Stimme aus der queeren Szene diese Woche. Das neue Selbstbestimmungsgesetz soll das bisherige Transsexuellengesetz ersetzen, das aus dem Jahre 1980 stammt. Die Theaterproduzentin Amelie Däufelhardt ist bei mir. Da kann man doch nur sagen, Frau Däufelhardt, in den letzten 42 Jahren ist einiges passiert. Das ist doch schön, dass das politisch erkannt wird. Ein bisschen spät vielleicht, oder?
Auf jeden Fall, die Entscheidung ist deutlich überfällig, würde ich sagen. Zumal, wenn ich das recht sehe, das transsexuellen Gesetz von 1980 ja auch als verfassungswidrig teilweise erklärt wurde, was man ja eventuell schon etwas früher hätte merken können. Und bei dem transsexuellen Gesetz nach dem transsexuellen Gesetz konnten eben Transmenschen oder nicht-binäre Menschen, Intersexuelle, nur mit Untersuchung bzw. ärztlichem Gutachten ihren Namen ändern und also quasi ihr Geschlecht ändern, Namen und Geschlecht. Und jetzt ist es einfach ein einfacher Eintrag beim Standesamt. Und ja, das ist überfällig. Es ist eine persönliche Entscheidung. Es gibt viele Menschen, die sich in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen, die zu dem anderen Geschlecht tendieren oder sich zwischen den Geschlechtern ansiedeln. Und das ist eine Entwicklung, die sich auch, ich würde sagen, die hat sich verstärkt. Zumindest wird viel mehr offen darüber diskutiert in den letzten Jahren, wird das Thema viel offensiver verhandelt und es ist gut, dass das jetzt endlich entschieden wurde.
Das Wesentliche jetzt erstmal in der Tat ist, dass nur die Namensänderung deutlich leichter wird. Was sich jetzt erstmal ändert bei Kindern ab 14 Jahren mit Zustimmung der Eltern, wenn die Nein sagen, entscheidet das Gericht. Soweit so verständlich. Wundern darf man sich in der Tat, welche mediale Debatte das teilweise jetzt schon ausgelöst hat. Wir hören mal kurz Justizminister Marco Buschmann.
Mein Gott, was konnte man alles lesen? Umerziehungsprogramm, Genderideologie per gesetzlichem Zwang, Kulturrevolution, das war alles zu lesen. Und in Wahrheit geht es doch um etwas ganz anderes. Wir lösen ein Stück weit ein Versprechen unserer Verfassung ein, nämlich jedem Menschen die Würde und die gleiche Freiheit zu geben, die eben jeder Mensch Kraft seiner Individualität verdient.
Ja, so sehen es offenbar nicht alle. Man darf sich in der Tat wundern, wie das medial aufgenommen wird. Die Bild-Zeitung schreibt, einmal pro Jahr darf jeder sein Geschlecht wechseln. Eine Headline, Geschlecht in Pink, wechseln in Blau. Kann man sagen, die Bild-Zeitung, okay, aber Es gibt auch einen Kommentar in der FAZ, den man hinterfragen könnte. Finger weg von der Schöpfung, ist er titelt er einen Satz vielleicht aus dem Kommentar, wer sich einfach zum Mann oder zur Frau erklären kann, ist künftig in der Lage, geschlechtsspezifische Pflichten nach Gusto zu meiden und eben solche Vorteile einzuheimsen, als ob ich eben mal morgen Mann und übermorgen dann wieder Frau bin. Amelie Deuffelhardt, Ihre Gedanken dazu?
Ja, es ist ein ideologisches Kampfthema. Man kann ja auch mal bei der AfD gucken. Auch da wird es natürlich sehr stark abgelehnt, diese Entscheidung. Aber Finger weg von der Schöpfung ist ein besonders fragwürdiges Titeln, weil es bezieht sich ja auf eine christliche Ethik. Und ich würde sagen, wenn man überhaupt mal den Schöpfungsgedanken aufnehmen und weiterdenken möchte, dann geht es ja genau darum, dass die Menschen in ihrer Verschiedenheit auch in der Schöpfungsgeschichte eben einfach so mal da sind. Und dass dieses Thema von konservativen Menschen so radikal verhandelt wird, auch abgelehnt wird, das merke ich sogar im Privaten. Also es ist ein Thema, das sehr ideologisch aufgenommen und verhandelt wird. Und in Wirklichkeit reden wir ja über Menschen, die quasi sich unglücklich in ihrer Haut fühlen, die sich ein anderes Geschlecht, ein anderes Leben, eine andere Identität haben wollen, die auch unter dem leiden, wie sie auf die Welt gekommen sind. Und ich meine, das Thema ist schon immer bekannt. Und ich meine, es erinnert natürlich an die, wenn wir jetzt über diese ideologische Debatte reden in den Medien, eher in den konservativen Medien, dann erinnert es natürlich an Debatten um Homosexualität, um Abtreibung, um Feminismus in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und es ist ein bisschen bitter, dass wir gesellschaftlich da immer noch nicht weitergekommen sind, gesamtgesellschaftlich.
Es zeigt auch, dass die Debatte, glaube ich, nicht intensiv genug geführt wird. Also vielleicht muss man einfach auch die Leute mehr zusammen noch an den Tisch kriegen, weil es wird ja jetzt so suggeriert, als ob es so ein Spiel mit den Geschlechtern eröffnet wird. Dabei gibt es Sachverständigengutachten, die in der Vergangenheit alle zeigen, dass Transpersonen zu 99% die richtige Entscheidung getroffen haben. Und auch Länder, die diese Gesetze schon haben, haben keine Tendenz dazu wahrgenommen, dass das Geschlecht mehrmals gewechselt wird. Ne? Das zeigt vielleicht auch, wie marginalisiert queere Menschen immer noch sind und dass man da nicht wirklich ins Gespräch kommt.
Genau, und das ist eigentlich erschütternd, weil das betrifft ja auch unsere Arbeitsplätze. Ich glaube, dass es kaum größere Arbeitsplätze gibt, wo es nicht queere Transpersonen, nicht-binäre Personen gibt. Und da braucht es offensichtlich immer noch Aufklärung. Ich glaube, man kann das nicht anders sagen. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch gesamtgesellschaftlich diesem Thema zuwenden.
Sagt Amelie Deuffelhardt. Meldung aus den USA heute. Der US-Bundesstaat New York will das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung verankern. Der Senat des von den Demokraten regierten Bundesstaats hat gestern für einen Verfassungszusatz, der ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und einen Zugang zu Verhütungsmitteln festschreibt, gestimmt. Wenn Sie sagen, Mensch, war das nicht andersrum? Ja, richtig, der Bundesstaat reagiert jetzt auf die Aufhebung des seit 50 Jahren geltenden Grundsatzurteils durch den Supreme Court. Das war vorher, der nämlich hat ein landesweites Recht auf Schwangerschaftsabbrüche verankert. Die Theaterproduzentin Amelie Deuffelhardt ist bei mir. Ist das ein kleiner Lichtblick, diese Meldung aus den USA heute?
Auf jeden Fall. Ich habe mich da im Vorfeld jetzt auch nochmal damit beschäftigt, weil mir das gar nicht klar war, dass es wird ja die ganze Zeit diskutiert, aber dass so ein Supreme Court-Urteil kann von den einzelnen Bundesstaaten dann wieder aufgehoben werden. Das ist ja schon mal ein erster Lichtblick. Und der zweite Lichtblick ist, dass es auch eine Menge Bundesstaaten tun werden, aber eben leider nur die demokratischen. Davon kann man im Moment ausgehen. Und es haben ja bereits 10 Bundesstaaten, vielleicht inzwischen auch noch mehr, entschieden, dass Abtreibung in ihren Bundesstaaten verboten wird. Ein Recht, das wirklich vor 50 Jahren, ich glaube vor 49, 1973 gegeben wurde in der amerikanischen Verfassung. Und das ist natürlich schon ein sehr schwerer Rückschritt in Bezug auf die Selbstbestimmung von Frauen auch die Selbstbestimmung über ihren Körper, ein Kampf, der sehr lange geführt wurde in vielen demokratischen und auch nicht demokratischen Ländern. Und ja, das ist schon schockierend, gerade auch, weil es bedeuten wird, Abtreibung wird teilweise in die Illegalität getrieben werden und Abtreibung wird zu einem Privileg für die Besserverdienenden, die natürlich dann in andere Bundesländer ausweichen können. Wer kein Geld hat, kann das nur sehr viel schwerer oder wer wenig Geld hat.
Und Sie haben schon angesprochen, es wird genau so sein. Die demokratischen Bundesstaaten werden sich nach und nach dafür entscheiden. Aber es gibt eben auch jetzt schon 12 Bundesstaaten, bei denen Abtreibungen definitiv nicht mehr möglich sind. Und 26 könnten es werden. Das sind eben die nicht demokratisch Regierten. Das heißt, da stehen sich dann im Prinzip wieder 50-50 die beiden Lager unvereinbar gegenüber. Ne? Die einen, die sagen, ungeborenes Leben muss ohne Kompromisse geschützt werden. Und die anderen, die eben verzweifelten Frauen in der Notlage helfen wollen. Das ist eine Debatte, muss man auch sagen, die nicht nur in den USA geführt wird.
Nein, die wird in vielen Ländern geführt. In Deutschland zum Glück in Bezug auf Liberalisierung und Freigabe von Abtreibung. Sie wird in vielen Ländern geführt und man muss jetzt auch nochmal sagen, die demokratischen Länder, die Gegenseite sind die republikanischen. Ja. Mhm. Es ist eben eine Debatte, die ähnlich ideologisch, ich hätte das jetzt fast in der Vergangenheit ursprünglich angesiedelt, geführt wurde, aber seit vielen Jahren wieder geführt wird. Und eigentlich müsste man Soziologen fragen und Sozialforscher, was eigentlich dazu geführt hat, dass plötzlich dieses Thema wieder so hochfloppt überall und dass Abtreibung wieder verboten wird. Das finde ich eine extrem interessante Frage. Also was ist eigentlich gerade so die historische Situation, dass konservative Mehrheiten das, was noch vielleicht vor 20 Jahren eher ein Tabubruch gewesen wäre, dass konservative Mehrheiten plötzlich Abtreibungsverbote durchsetzen oder auch ein Gerichtshof, der ja auch sich zu einem aus meiner Sicht Handlanger auch konservativer Politik damit macht.
In Deutschland hingegen gab es letzte Woche die Nachricht, dass der umstrittene Paragraph 219a abgeschafft wird, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche bisher unter Strafe gestellt hat. Richtig aus Ihrer Sicht, gehe ich von aus, oder?
Auf jeden Fall. Für mich ist es auch, wir hatten es ja vorher auch schon bei den Fragen um Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Das heißt ja auch Selbstbestimmungsgesetz. Und natürlich geht es auch bei Abtreibung und Selbstbestimmung. Und ich kann das jetzt, glaube ich, auch mit Fug und Recht sagen. Ich habe selber 4 Kinder. Aber es ist doch klar, dass eine Frau das entscheiden muss. Ein Beginn der Schwangerschaft, das ist eine Symbiose. Das ist keine Frage der Gerichte oder der Politiker, sondern das ist für mich ganz klar, dass die Frauen selbst entscheiden können, ob sie in Notlagen oder weil es einfach nicht geht, dass sie, weil sie es nicht mehr schaffen können. Das kann ja psychisch sein, das kann finanziell sein, das können andere Notlagen sein. Ich glaube, Frauen entscheiden sich nicht leichtfertig, ein Kind abzutreiben. Und wenn aber sich eine Frau dafür entscheidet, oder ein Paar dafür entscheidet, aber vor allem die Frau, dann ist es halt ihre Entscheidung und das ist Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und für mich ist das eine ganz klare Frage.
Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass dadurch nicht unbedingt die Abtreibungen steigen werden, sondern ganz genau das Gegenteil, unter Umständen auch, weil es bisher viele Ärzte einfach abgelehnt haben zu beraten, weil sie eben Angst hatten, unter diesen Paragraphen zu fallen. Von daher ist das jetzt vielleicht auch ein Schritt nach vorn.
Auf jeden Fall.
Theaterproduzentin Amelie Deufelhardt. Wir schreiben Anfang Juli, Zeit für die Sommerferien, die in den ersten Bundesländern bereits begonnen haben. Vor allem an dieser Stelle nicht unwesentlich im bevölkerungsreichsten Nordrhein-Westfalen. Und Sie ahnen, was jetzt kommt. Wir reden über den Spaß an deutschen Flughäfen, den man da zurzeit haben kann, und hören Reisende, die in Köln und Düsseldorf unterwegs waren.
Unterwegs schrieben sie schon mal 2 Stunden später, habe ich gedacht, naja, okay. Aber eben im Parkhaus annulliert.
Heute Morgen um 5:30 wurde der Flug storniert und jetzt sind wir auf der Suche nach unserem Gepäck.
Zustände da fallen mir einfach keine Wörter ein. Ich hoffe, dass die Eurowings bald pleite macht und die verantwortlichen Manager ins Gefängnis kommen.
Ja, soweit wird es definitiv nicht kommen, kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Die Theaterproduzentin Amelie Deufelhardt ist mir zugeschaltet. Frau Deufelhardt, ich hatte sofort die Assoziation lustig, wenn es nicht eigentlich so traurig wäre. Und bei Ihnen aber natürlich dran gedacht, ich habe so Bilder im Kopf von kartenspielenden Reisenden, so gemütlich wie möglich inmitten von Koffern. All das, diese Szenen, die wir im Moment an deutschen Flughäfen erleben, das eignet sich doch hervorragend für die Bühne, oder nicht?
Ja, das stimmt. Es sind tatsächlich echt schwierige Zustände. Ich fliege ja nicht mehr so viel, deswegen habe ich jetzt selber nicht so viel Flugchaos erlebt. Und weil ich viel Bahn fahre, habe ich mehr Bahnchaos erlebt in letzter Zeit. Das ist nämlich auch nicht so toll. Aber wenigstens kann man da noch Karten spielen in der Deutschen Bundesbahn, im ICE. Es ist ein bisschen erschütternd, dass unsere öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr funktionieren, auf die wir ja eigentlich umsteigen sollen. Und das Chaos an Flughäfen, tja, Problem.
Katastrophe mit Ansage.
Es ist wirklich eine Katastrophe mit Ansage. Also es gibt ja jetzt so Ansagen, man soll 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Das hat ja auch was Gutes. Also wenn man innerhalb Deutschlands fliegt, braucht man nicht mehr zu fliegen. Und es ist ja eh empfehlenswert, innerhalb Deutschlands mit der Bahn zu fahren. Und für die Ferienreisen, na gut, die können sich auch ein bisschen entspannen. Ich würde jetzt nicht gleich alle Leute ins Gefängnis stecken, wie wir gerade in dem O-Ton gehört haben. Aber klar, es ist ärgerlich, es ist chaotisch, es funktioniert gerade nicht so richtig, unsere öffentlichen Transportsysteme.
Und bei der Umsetzungsform auf die Bühne müssen dann aber natürlich auf jeden Fall auch die Helfer aus der Türkei oder vom Balkan rein, die ja demnächst helfen sollen. Bloß leider erst nach den Sommerferien, weil es so schnell dann doch nicht geht.
Also das ist quasi der Teil, der nicht so lustig ist, dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen plötzlich nach der Pandemie nicht mehr ausreichend Personal haben. Also wirklich in sehr vielen Bereichen, die den Dienstleistungssektor betreffen. Und das ist ganz interessant, weil bisher war ja die Debatte vor der Pandemie eher, dass es bald nicht mehr genug Arbeit wird. Und jetzt haben wir es plötzlich mit einem Arbeitskräftemangel in unterschiedlichsten Bereichen zu tun. Der betrifft teilweise auch uns als Theater, also gerade im Bereich Verwaltung und Technik und freie Technikerinnen wird es immer schwerer, Leute zu finden. Und der betrifft halt auch die Flughäfen, die nicht mehr hinterherkommen und dadurch ganz viel Chaos produziert wird.
Trotzdem muss man
fragt sich ja, wir fragen uns ja alle, wo sind die Leute eigentlich? Also das ist ja wie so verschwunden in andere Bereiche, aber ich kenne noch keine Analysen, wo eigentlich genau die Menschen hin verschwunden sind.
Die gibt es, glaube ich, auch nicht, soweit ich das weiß.
Genau.
Aber im Moment kann man als Reiseempfehlung eigentlich eher nur Badesee statt Mittelmeer geben, oder?
Naja, also wenn man jetzt, sagen wir mal, 3 Wochen am Mittelmeer bleiben würde,
dann kann man diesen Stress in Kauf nehmen.
Kann man vielleicht ein bisschen gelassen einfach sich darauf einrichten, dass es etwas länger braucht. Aber die Frage ist natürlich, ob man nicht besser mit dem Zug auch ans Mittelmeer fahren sollte. Also wie viel Fliegen brauchen wir eigentlich? Das ist ja auch eine entscheidende Frage, die sich da stellt. Und ich plädiere sehr stark dafür, dass wir möglichst wenig fliegen und möglichst da, wo es geht, mit dem Zug fahren. Und wenn die Wahrscheinlichkeit da ist, dass wir für die Flugreise genauso lange brauchen wie für eine Zugreise, könnten ja noch ein paar mehr auf die Züge umsteigen.
Ich glaub,
schön wäre es nur, wenn die funktionieren
würden. Ich glaube, bei dem Vorschlag werden jetzt auch viele schreien. Amelie Deufelhardt im Deutschlandfunk Kultur. Studio 9, die Sendung geht auch fast schon wieder zu Ende. Die Theaterproduzentin und künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg, Amelie Deufelhardt, war bei mir. Frau Deufelhardt, wir haben eben über Badeseen und Mittelmeer geredet, aber Sie haben noch mehr vor im Sommer.
Genau, ich war erstmal an Badesee in Brandenburg, also nicht weit. Und dann aber mein Hauptprojekt nach dem Urlaub im Sommer ist natürlich unser internationales Sommerfestival vom 10. bis zum 28. August, wo man draußen und drinnen sich entspannen kann, wo wir unseren riesigen Sommergarten haben, große Produktionen aus der ganzen Welt, ein Museum bauen wir im leerstehenden Karstadt Sportgebäude auf für afrikanische Kunst und Unterhaltung.
Und das geben wir den Hörerinnen als Tipp jetzt einfach mit auf den Weg. Und ich bedanke mich, dass Sie hier bei uns waren.
Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wenn alle Hörerinnen zum Sommerfestival kommen.
Ich danke Ihnen.